Und jetzt reden wir über ein Thema, wo man denkt, na ja, kann man da so ewig drüber reden? Also essen kann man das Thema schnell, nämlich Schokolade, aber drüber reden kann man vielleicht auch ein bisschen länger, nämlich über einen Film, der entstanden ist, ein bemerkenswerter Dokumentarfilm, Der lange Weg der Schokolade, und Guido Kunze hat ihn gedreht und der ist jetzt bei mir. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja. Das ist ja erstmal ganz interessant, wir müssen mal wirklich anfangen, ne? Also wenn ich jetzt Schokolade sehe, dann denke ich an bestimmte Produkte immer. Ich denke, wie ich da im Supermarkt unterwegs bin und das mal schnell reinschmeiße, esse und dann hat sie es erledigt. Und ich glaube, so ein bisschen war die Initialzündung auch, den Film zu drehen, weil ich glaube, du bist über deinen Sohn draufgekommen, dass der einfach mal ein paar Fragen gestellt hat.
Das war ein Weg im Supermarkt und wir hatten ein Angebot, eine Tafel 100 Gramm für 39 Cent und dann kam einfach die Frage von meinem Sohn Marvin, wir nehmen was für Zähne mit, so, das ist ja so der Punkt. Man kann ja, wenn es günstig ist, auch so viel mitnehmen. Und dann sage ich, Marvin, da hat kein Schwein was dran verdient. Denn dann haben wir uns einfach mal hingestellt und mal geguckt, was die Zutaten sind und was die so runtergerechnet kosten. Und dann haben wir festgestellt, dass selbst das Billigste, was wir im Supermarkt hätten kaufen können, wir immer noch über 39 Cent kommen. Aber da hat es noch keiner hergestellt, da gibt es noch keine Verpackung, und dann hat auch noch keiner am Transport, am Lager und derjenige, der im Supermarkt das verkauft, was verdient.
Ja, das ist ja erstmal bemerkenswert, dass man so denkt, okay, wie funktioniert's? Da muss also irgendjemand ausgebeutet werden. Und wie kam es dann dazu? Man muss sich erstmal auf Spurensuche begeben. Also ich gehöre auch zu der Generation, die denkt, naja, also Schokolade, das ist doch hier so Kakaopulver und das gibt's immer in Pulverform, ist vielleicht auch, wird vielleicht auch zum Teil chemisch hergestellt, ja. Aber das ist ja erstmal eine Pflanze, ne? Es gibt ja eine richtige Pflanze, eine Kakaopflanze.
Also es gibt einen Baum, genau. Es gibt
eben, oder einen Baum.
Genau, es gibt einen Kakaobaum. Und ja, man hat ja eigentlich damit keinen Bezug, weil Erwachsene halt nicht bei uns. Und ich habe sicherlich sehr viel Glück. Ich fahre sehr viel Rad und habe da einen guten Freund, den Alexander Kühn, der Schokolatier ist. Und den hatte ich dann irgendwann mal die Frage gestellt beim Radfahren. Alex, erklär mir mal, wie man jetzt auf 39 Cent kommt und dass man eine Schokolade machen kann und kann was verdienen. Und dann sagte er, geht gar nicht. Und meinte, das Grundprinzip ist erstmal, wenn du ein sehr gutes Ausgangsprodukt hast, wenn man eine Schokolade haben möchte, dann muss man natürlich auch eine sehr gute Bohne haben. Und da fängt es eben auch an. Wenn ich eine sehr gute Bohne haben möchte, muss ich natürlich auch eine gewisse Summe bezahlen. Und das ist genau das, was dort nicht gemacht wird. Und oft sind dann auch die Pflanzen oder auch die Plantagen, die gehören dann eben auch nicht dem Bauern, der das betreibt, sondern sind halt Monokulturflächen, die dann einfach Massenschokolade oder Kakaobohnen produziert werden. Und das ist natürlich ein Billigprodukt, was man eben dann auch, wenn man mal vor Ort ist, dann auch schmeckt.
Und um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wo gibt's jetzt diese Kakaoplantagen? Südamerika, Mittelamerika, also wo wachsen die jetzt überall?
Also die größten Dinge mal sind in Afrika, gibt's ja wirklich relativ viel. Dann Guadeloupe ist ja dann auch so sehr bekannt dafür. Aber der Edelkakao selbst kommt ja aus Ecuador, da sind wirklich die edelsten Kakaosorten. Und in Kolumbien ist ja so, sag ich mal, so der aufstrebende Zweig auch in dem Kakao. Im Kaffee kennt man ja, kolumbianischen Kaffee ist ja sehr groß. Aber im Kakao waren sie noch nicht ganz so groß und versuchen sie natürlich auch dort ihren Weg zu finden und den Fuß zu fassen. Aber Ecuador ist eigentlich das Land des Kakaos und natürlich auch der Kakaoproduktion. Und am Endeffekt sind die jetzt auch so weit, dass sie auch selbst sehr viel Schokolade produzieren. Und dort gibt's dann die National, das ist dann wirklich so die Königin der Kakaobohnen. Und das ist eigentlich der Weg gewesen, den wir dann auch aufzeigen wollten.
Das ist interessant, du hast gesagt, mit deinem Freund Alex, Chocolatier, hast du es erfahren und dann, wie schnell stand denn die Idee, ist ja die eine Sache, da mal ein bisschen nachzufragen, die andere Sache ist ja zu sagen, okay, wir machen da auch noch einen Film draus, wir dokumentieren das, wie ist das dann gekommen?
Also das hat ein bisschen länger gedauert, also wir haben ja erstmal eine Idee, Alex hat das mal in den Raum geschmissen, wir hatten da mal zusammen gekocht und hatten ja mal ein bisschen so Schokolade gemacht und dass man so ein bisschen, dass man so mal so essen kann und dass man mal so das Gefühl bekommt für gut und für schlecht, das ist ja auch mal so, wenn man keine Referenzwerte hat, dann schmeckt ja erstmal alles gut und wenn man was Besseres merkt, denkt, oh ja, das, was ich bis jetzt gegessen habe, ist eigentlich schlecht. Und dann kam Alex auf die Idee, ja, im Dschungel habe ich gehört, da gibt's halt eine Kakaobohne, so einen Wildkakao und den würde ich gern hierher holen und wir daraus auch eine Produktionslinie machen. Und da müssten wir halt mal gucken und du als Extremsportler und Radfahrer, wir machen das ökologisch und holst das mit dem Fahrrad drüber. Und so kam so ein bisschen die Spinnerei am Anfang, muss man ja auch wirklich sagen, das war so ein bisschen die Spinnerei. Ich habe mich mit meinem Sohn angeguckt, wir waren ja da zusammen bei Alex und sagte, ja, so einfach ist es ja nicht zu machen. Das ist hier aus meiner relativen Entfernung, es ist noch ein bisschen Wasser dazwischen und es ist natürlich auch eine relativ lange Zeit Und wir gucken halt einfach mal. Er hat es uns einfach so mitgegeben und wir haben einfach dann gesagt, okay, wir gucken mal. Und mit sowas kriegt man mich ja relativ schnell, das möchte ich ja auch sagen. Desto verrückter eine Idee ist, umso mehr bin ich dann eigentlich auch angefixt, um da mich da reinzuknien. Und wenn ich natürlich dann aus meinem Anfang habe, dann bin ich dann auch nicht aufzuhalten, auch nicht von meiner Frau Gavi.
Die hat dann wahrscheinlich hier gewartet, aber dein Sohn war damals wie alt, muss man auch nochmal sagen?
War 15 Jahre.
War 15 Jahre, für die auch eine Entdeckungsreise. Und ihr seid also größtenteils mit dem Fahrrad gefahren, wie gesagt, da war ein Stückchen Wasser dazwischen, dann mit dem Schiff, nehme ich an, oder mit dem Flugzeug, ich weiß nicht, wie ging das?
Ja, es war teils, teils am Ende, wir sind ja, geplant war das Schiff, es war auch nicht ganz so einfach, aus dem Schiff zu kriegen, das einen ja, sag ich mal, relativ kostengünstig von Südamerika nach Europa bringt. Und dann hat man ein Schiff da, aber man macht ja kein Backup, das muss man auch sagen. Das ist so aufwendig, dass man überhaupt ein Schiff findet. Und dann sind wir unterwegs gewesen und dann ist das Schiff kaputt gegangen. Kann sich kaum einer vorstellen. Wir sind da, ich bin nicht der Wasserfreund. Und wenn dann so ein Schiff eine halbe Stunde lang völlig manövrierunfähig da auf dem Ozean rumschippert, dann wird es einem auch völlig anders.
Also ihr wart schon auf dem Schiff, das war doch bevor, okay.
Ja. Wir waren schon drauf und es ist am Ende das Schiff kaputt gegangen. Und auch die Ruderanlage, also gerade das, was essentiell ist. Und der Kapitän wollte mit aller Gewalt wieder zurück nach Kolumbien, weil es für ihn halt günstiger war von der Liegerei, weil er dort in seinen Liegeplatz hat und wollte auch nicht woanders hin. Und dann, tja, dann war ich dann am Ende wieder am Ausgangspunkt und muss dann doch kurz das Flugzeug nehmen. Und
dass ich aber das war dann schon auf der Rückreise, wenn
das du sagst. Das war schon auf der Rückreise, genau.
Und Hinreise quasi, da ging es problemlos mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug nach
Kolumbien? Ja, ging auch nicht ganz so problemlos. Wir sind geflogen bis nach Quito. Und von Quito aus,
also Quito, Hauptstadt Ecuador,
ist die Hauptstadt von Ecuador, und dann wären wir normalerweise weitergeflogen bis nach Palander, das ist, sag ich mal, wie Thüringen, ist das halt Palander, so ein Gebiet. Und dort gibt es eine Ausgrabungsstätte, etwa 50 Kilometer von Peru entfernt, und dort hat man an Tonschalenanhaftungen Spuren von Kakao gefunden, des ältesten Ursprungs. Also das ist wirklich so für mich auch der Punkt gewesen, hier beginnt meine Reise, weil hier der Ursprung des Kakaos ist und endet am Ende in der Goldhelm, wo man dann aus den Kakaobohnen, die ich mitbringe, dann Schokolade machen. Und das war eigentlich so die Idee. Und das Interessante war, als wir das den ganzen Weg uns so ausklamüsert haben, da haben wir uns am Endeffekt auch an Alexander von Humboldt gehalten, der nämlich denselben Weg nur andersrum genommen hat.
Ach, interessant. Also hat der gute alte Humboldt indirekt auch ein bisschen mitgeholfen. Also das war der Ausgangspunkt. Und trotzdem gab es ja noch nicht den Plan, ja, welche Plantage wird's denn jetzt? Also man musste ja, die heißen dann ja auch Bauern, ne? Also dann sagt man dann Kakaobauern oder ich weiß nicht genau, wie die Berufsbezeichnung ist. Aber ihr müsst ja erstmal die finden auch, ne? Obwohl es so viele gab wahrscheinlich.
Also es ist nicht ganz so einfach, das muss man erstmal sagen. Also die Infrastruktur ist ja dort sehr schlecht. Es ist ja, man ist eigentlich tief drinne im Dschungel, das ist echt auch noch richtig Dschungel, und dann muss man eben auch ganz genau unterscheiden, das sieht man nämlich dann, es gibt die Finca-Besitzer, das sind wirklich so kleine Bauern, Kakaobauern, das ist eine Familienhand, haben zwischen 4 und 6 Hektar Land, also rein Dschungel, und da wächst eben auch alles, da wächst eben zwischen dem Kaffee, Kakao, Papaya, Mango, Maniok, und dann gibt es natürlich die Riesenflächen, das ist der Typ natürlich auch teilweise, auch in Ecuador, wo dann einfach abgeholzt wird und dann wird dann einfach als Monokultur dann ein Turbo-Kakao produziert, also das nennt sich richtig CC51. Und das, daran merkt man eben auch, wenn man die beiden Kakaosorten mal isst, dann merkt man eben auch den Unterschied, gell? Also wenn der Kakao von vornherein als Ausgangsprodukt relativ bitter ist, dann kann man natürlich 10 Kilo Zucker dazu schütten, sag ich jetzt mal so. Dann habe ich halt 11 Kilo Kakao. Und wenn ich natürlich ein gutes Produkt habe, wo ich gar keinen Zucker dazu schütte, dann habe ich eben was 1 Kilo, auch nur 1 Kilo. Und das ist eben schon der Riesenunterschied. Aber um dort die Bauern zu finden, muss man einen Guide haben. Also ich habe mich dort lange gesucht, dass ich jemanden finde, einen Einheimischen.
Die sprechen da auch Spanisch, ne?
Die sprechen also Spanisch, ich spreche null Spanisch, das muss man dazu auch sagen. Und ich habe dort einen Guide gefunden, der sich dort auskennt wie in seiner Westentasche, und das ist wirklich für beide Länder, für Ecuador und für Kolumbien. Und ansonsten ist eigentlich null Möglichkeit, dort die Bauern eigentlich zu finden. Das ist so schwierig, muss ich das wirklich vorstellen. Da ist, wenn man 4 bis 5 Hektar Land hat, dann ist etwa mittendrin das Familienzentrum, wo dann auch das Haus steht. Und dann geht ja keiner den ganzen Grundstück, weiß ich, hier 5 Kilometer bis an die Grundstücksgrenze oder 4 oder 5 mit den nächsten Bauern trifft. Also das Leben befindet sich wirklich dann auf dem Grundstück und alles nur in der Familie, in der Großfamilie.
Bevor wir inhaltlich hier weiterreden, müssen wir trotzdem jetzt noch ein bisschen filmisch denken. Das ist ja ein Film entstanden, mit dem wir jetzt ja auch reden, Der lange Weg der Schokolade. Die Filmaufnahmen, hast die du jetzt nur mit deinem Sohn gemacht oder war da auch ein Filmteam mit dabei? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt ja immer auch gefilmt.
Also ich habe ja gar keine Ahnung auch vom Film. Ich habe zwar schon viel dabei und kann mich da ein bisschen reinversetzen, aber ich habe jetzt keine Ahnung von der Technik. Und dann hatten wir auch wirklich ein Kamerateam mit und wir hatten auch extra ein Kamerateam mit, die sich auch mit so Dokumentarfilmen auskennt, die es auch jahrelang schon gemacht haben, auch unter anderem für National Geographic gearbeitet haben. Und das war mir eigentlich auch sehr wichtig, dass wir auch, ich kannte die Kameraleute auch, so muss man auch sagen, das ist ein völlig anderes Zusammenarbeiten, wenn man untereinander einfach... Die Jungs sind einfach mit, wie wenn sie gehören zur Familie und das ist was ganz anderes auch vom Bildern, von den Aufnahmen, auch von den Interviews, die wir dann auch zwischendurch haben, weil man sich dann eigentlich unterhält, wie wir beide jetzt eigentlich so. Und das ist halt schon sehr wichtig gewesen. Und dann haben wir wirklich zwei Profis mitgenommen, um hier auch einen vernünftigen Film zu machen, um den Leuten einfach mal zu zeigen, dass die Kakaobohne eben doch schon einen relativ langen Weg hinter sich bringen muss, bevor wir hier am Ende für 39 Cent eine Tafel Schokolade haben.
Also halten wir nochmal fest, so von der Anzahl der Leute. Also du mit deinem Sohn, zwei Kameraleute und dein Guide. Also so etwa zu fünft wart ihr da unterwegs.
Ja, wir haben noch zwei Fotografen mitgehabt. Also wir haben noch, wir haben das auch fotografisch festgehalten.
Also zu sieben sogar.
Genau.
Und alle auf dem Rad oder ist da auch jemand im Auto parallel
mitgefahren? Ja, das war da genau so, wie es immer ist. Der Guido sitzt auf dem Rad und der Rest darf fahren. Aber das ist natürlich auch zum Vorteil, weil wir haben ja auch eine relativ große Ausrüstung, die ja auch mit musste. Und das ist ja auch klar, also meine Klamotten, alles, was ja dann rein muss, dann hat man halt einen Pickup, wo dann alles reingeschmissen wird und die Leute müssen sich auch ein bisschen austauschen und es ist, wenn man so
also ein bisschen wie bei der Tour de France, wo ja auch immer so ein Begleitwagen mitfährt.
Genau. Ja. Es ist ja auch von den Aufnahmen her, kennen wir ja auch, also da fährt dann schon mal das Auto auch voraus, um dann auch andere Ansichten zu haben. Man will ja auch die Sicht sehen, wie ich das auch so sehe. Und mein Sohn war ja eigentlich auch so mit dem Auftrag, er hat einen eigenen Fotoapparat gehabt und hat so Fotos gemacht aus der Sicht, wie er die ganze Geschichte sieht. Und das war einfach auch so ganz wichtig, dass er hat dann auch ein Heft mitgehabt, hat uns so ein bisschen mitgeschrieben und einfach seine eigenen Eindrücke festzuhalten. Und das war für mich eigentlich auch sehr wichtig, dass er es unterwegs auch so aus seiner Sicht sieht. Und ich glaube, es ist schwer vorstellbar oder für die wenigsten eigentlich auch nachvollziehbar, wenn man auch dann fünf Wochen mit seinem Sohn auf engstem Raum zusammen ist, Tag und Nacht, dann steht auch eine ganz andere Bindung und die Unterhaltungen sind auch völlig anders. Und dann merkt man, was hat er eigentlich aus der ganzen Geschichte mitgenommen? Weil solche Fragen, die oft dann abends gestellt werden, die werden normalerweise nicht gestellt.
Gut, geht mich nichts an, aber gibt es eine, die du öffentlich machen kannst, eine Frage? Also
nö, jetzt eigentlich gar nicht. Das sind sicherlich banale Fragen, aber ich denke schon, dass auch gerade solche Geschichten, dass ihn das so bewegt hat, dass in der Schule, ich sage mal, ich kenne das immer noch so ein bisschen aus den Geschichten von meinen Eltern, dass man eben in einer Klasse von der ersten bis zur siebten einen Raum sitzt, einen Lehrer hat und der dann den Unterricht macht. Und das ist für ihn gar nicht nachvollziehbar gewesen, dass wir jetzt wieder da waren, dass die Kinder auch so ihm gegenüber so anhänglich war, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, fehlt den Kindern vielleicht ein bisschen an Liebe, weil die Eltern einfach zu viel zu tun haben, um das nötige Geld dran zu schaffen, um im Endeffekt auch vernünftig leben zu können. Und das hat ihn schon tief bewegt, sowas. Und dann sitzt man abends da, man sind solche emotionale Fragen, die, sag ich mal, denke mal so zu Hause auf der Couch eigentlich gar nicht so diskutiert werden.
Du hast so ganz schön gesagt, man muss den Bauern erstmal finden, riesige Hektar Land, in der Mitte ist dann das Familienhaus. Welcher Bauer war es denn dann? Wie war das, als ihr den kennengelernt habt?
Wir haben verschiedene Bauern kennengelernt, wir haben ja wirklich verschiedene Finkers auch, sind wir angefahren. Und es gibt ja so ein bisschen, sagen wir, der klassische kleinere Bauer, der auch, sagen wir, schon einen Angestellten hat. So was gibt es ja auch schon, auch wenn die nicht sehr groß sind. Dann ist eben Oma, Opa und ein paar Angestellte, sind wir mit dabei. Dann laufen eben noch die Hühner so ein bisschen mit rum. Also es ist dann schon so wie ein kleiner Bauernhof. Und dann gibt es eben andere, da sind mal einen, der war auf einer kleinen Insel. Also da ist ein Fluss, da war eine kleine Insel. Die Insel hat dem Bauern gehört, schon aus seinen Eltern und seine Großeltern. Also die waren dann wirklich aus mehr Generationen. Und da lebte eben die ganze Familie. Und da war eben, das waren am Endeffekt waren das 12 Mann, die da drauf gewohnt haben. Und dann war von 4 Jahren bis zum erwachsenen Kind war da alles Mögliche da. Und da gibt es gerade zwei Räume, die abgeschlossen sind. Das sind ja die Schlafräume und der Rest hat eben einfach nur ein Dach drauf. Also Äquator, weiß man, liegt ja nun am Äquator. Die Temperaturen sind relativ gleichmäßig und der Rest ist eigentlich alles frei und offen. Steht nur ein bisschen höher wegen Wasser und wegen den Tieren, die ja da auch so rumkrabbeln. Aber ansonsten ist dann ein reiner Familienbetrieb und das ganze Leben befindet sich dann einfach nur um die Kakaobohne. Das ist schon interessant ist natürlich, die Leute gehen raus und sagen, möchte dir was trinken und dann geht er raus und nimmt sein Buschmesser, dann die Machete ist ja so das, wie bei uns der Kamm. Und dann geht er da raus, haut da so eine Papaya oben vom Baum und dann kommt er wieder rein und dann hat man ein Glas Papaya. Also das ist schon.
Der Supermarkt ist quasi auf dem Feld, ne?
Also ja, man kann dann gleich das sagen, hier
Machete,
sagen.
Wurde das und du hast gesagt, aber auch in mir im Vorgespräch gesagt, so ähnlich auch, als dein Sohn Kakao haben wollte, da hat er wahrscheinlich geguckt nach dem Nesquik-Behälter, ja, wo es Kakaopulver ist, aber dem war nicht so, ne? Dann ich weiß gar nicht, wie man richtig Kakao macht. Ist es dann so wie Tee, dass man dann die Kakaopflanze so reinhängt und dann mit Wasser überbrüht oder wie funktioniert das?
Nee, also die nehmen ja den Kakao-Nips, also man wird die Kakaobohne, die schon fermentiert und geröstet ist, die wird dann halt nur klein gemacht. Also man hat dann so klein wie Granulat, wie Plastgranulat sieht das dann aus in der Größe. Und das kommt dann einfach Milch rein, wird mit aufgekocht und dann schmeckt das eben wie Bitterschokolade, muss man schon sehr ähnlich sagen. Gell? Nur wesentlich dünner und nicht ganz so sämig, sondern ist schon so flüssig zu trinken. Und das war für meinen Sohn Marvin natürlich ein Kulturschock, weil er dachte so ein bisschen, ja, es ist ein ganz klassisches Schokoladengetränk, wie man das hier so zu kaufen kriegt, mit viel Zucker. Und dann war eben gar nichts mit Zucker. Und dann, ja, dann war halt Tee sein bester Freund.
Das muss man vielleicht nochmal sagen, weil du gesagt hast, auch man erkennt die Qualität des Kakaos am Geschmack. Trotzdem ist es so, auch wenn es gute Qualität ist, ist es immer so ein bisschen, für uns wahrscheinlich, die immer nur die gezuckerte Variante kennen, fühlt sich immer ein bisschen bitter an.
Genau, also es ist wirklich so ein leicht bitterer Geschmack, aber sehr kräftig nach Schokolade. Und da merkt man echt so den Unterschied. Die guten Kakaosorten, und wenn die gut fermentiert sind, also wirklich, wenn man einen guten Kakao-Ausgangsstoff hat, dann schmeckt das kräftig nach Kakao. Und dann andere schmecken eben wirklich extrem bitter. Und das ist eben so gut, schon alleine ein Qualitätsmerkmal am Geschmack. Aber es ist eben grundsätzlich, es ist eben, wie man es eben kennt, wenn man jetzt eine 90 oder ganz gar 98-prozentige Schokolade kauft, so ist eben auch der Grundgeschmack eigentlich. Der Kakao an sich hat ja auch schon Alexander von Humboldt gesagt, es gibt ja, diese Bohne hat ja die Natur so viel, eine Fülle von gesunden Nährstoffen reingetan, die in kaum einem anderen Produkt zu finden sind. Und wir machen ja die Kakao eigentlich auch schlecht, indem wir Schokolade draus machen und Zucker dran kippen. Das muss man ja auch ganz klar sagen.
Vielleicht mal interessant, vielleicht ist es jetzt eine Folge dessen, wenn es jetzt direkt aus Ecuador kommt, dass die Leute hier jetzt auch so langsam umdenken im Geschmack und irgendwann ist es normal, dass man weiß, Kakao schmeckt immer ein bisschen bitter. Das gehört sich so. Trotzdem aber auf die Bauern zurückzukommen, also welcher ist es denn geworden? Also ihr konntet ja nicht so ein Casting machen. Es gab ja, also wo ihr gesagt habt, hier, wir machen einen Vertrag und dann ist es auch nicht so einfach, von Ecuador das nach Erfurt zu liefern.
Das war eigentlich das größte Problem. Also wir haben im Endeffekt zwei Bauern, mit denen Alex jetzt am Ende Vertrag gemacht hat. Die heißen ja dort alle Don, das ist ja sehr interessant. Gell? Es gibt den Don Cesar und den Don Andres und mit denen hat Alex dann auch einen Vertrag gemacht. Das hat er dann über unseren Guide gemacht, der dort immer noch vor Ort ist. Und die Kakaobohnen zu kriegen, also Alex hat auch eine Probe mitgenommen. Also es ist ja nicht so, dass er es einfach nur dort probiert hat, sondern hat auch eine Probe mitgenommen. Was bei ihm natürlich auch sehr wichtig ist, war einfach, dass es auch eine chemische Analyse gibt, dass es wirklich auch keine Pestizide, meine, weiß man ja nie, das muss ja auch kontrolliert werden, hängt ja oft auch von Böden ab. Es gibt ja auch Böden, die ja sehr arsenartig sind und das darf hier dann auch nicht mit drinne sein. Und dann, nachdem das funktioniert hat, hat Alex dann wieder Kontakt aufgenommen und dann, was kann ich kriegen, wie viel kann ich kriegen? Und da liegt dann das große Problem. Also deswegen verkaufen die Bauern ja eigentlich, sag ich mal, ihr ein gutes Produkt einfach an den nächstgrößeren, der eben die Logistik hat, der sagt, okay, hier kommt ein LKW, dann schmeißen die ja zwei Säcke drauf, dann fahren die zum nächsten und dann haben sie 4, 6, 8, 12 Säcke und dann gehen die irgendwo hin, werden zusammengeschüttet, dann entsteht eigentlich ein Most. Also wir haben gute Bohnen, wir haben schlechte Bohnen, aber es ist am Endeffekt nur noch ein guter Durchschnitt und nicht mehr das reine Produkt. Und das ist das, was Alex eigentlich haben will. Der will das reine Produkt. Und natürlich jetzt wegen einem Sack Kakao, sag ich mal, so übertrieben, dann natürlich eine ganze Armada von Leuten in Bewegung zu setzen, ist natürlich sehr aufwendig. Und das war eigentlich die größte Aufgabe, hier einen guten Weg zu finden. Wie können wir es transportieren? Wie kriegen wir es dann im Endeffekt an Hafen? Wie kriege ich einen Kontakt dazu, der einen Container hat und dann den Container vielleicht ein bisschen platzt und sagt, okay, wir verkaufen euch hier eine Kubikmeter Fläche, dass ihr die Kakaobohnen mit herkriegt. Und das war eigentlich die größte Herausforderung. Also haben es auch lange gedauert. Wir haben ja auch den Kontakt in Kolumbien zu Kakaobauern, was momentan erstmal noch steht. Der Kontakt steht auch sehr gut. Also wir sind wirklich in ständigen Wehkontakt mit den Bauern, aber es muss erstmal die eine Linie funktionieren, bevor man mit der nächsten anfängt. Das muss man eben auch ganz klar sagen. Und das finde ich auch sehr gut, dass man nicht einfach quer durch den Gemüsegarten versucht, jetzt mit jedem irgendwie was zu machen und im Endeffekt wird es nichts, sondern dass man sagt, man hat das eine erstmal richtig am Laufen, bevor man mit dem nächsten dann weitermacht.
Sagtest du gerade Mehlkontakt? Habe ich das richtig verstanden? Also wird er über E-Mail kommuniziert oder ich stelle mir so vor, in the middle of nowhere, dass da eher noch der Brief das gängige Mittel ist.
Also in Ecuador muss man sagen, also mit den Bauern, denen wir da zu tun hatten, da ist nichts, gell? Einfach gar nichts. Die kann man auch nicht anrufen, da ist es überhaupt nichts. In Kolumbien merkt man schon, dass es dann doch ein Stückchen weiter ist. Das Land ist größer, auch in selbst im ländlichen Raum ist es dort wesentlich besser. Aber was man sagen muss, wenn man ein bisschen wieder festen Boden unter Füßen hat, ich könnte mit meiner Frau Gavi während des Fahrradfahrens per WhatsApp telefonieren. Also das ist schon sehr verwunderlich, dass es mitten im Dschungel sowas funktioniert. Besser wie in Deutschland, da schaffe ich es ja noch nicht immer von Mühlhausen bis nach Erfurt, ohne dass da einen mehrfachen Einbruch habe. Also von der Seite her ist das schon unheimlich gut. Aber wie gesagt, in Kolumbien ist das eine ganze Ecke noch weiter. Und wenn der Bauer dann, sagen wir, die haben dann schon solche Ecken, wo man dann auch eine Mail schicken kann. Also das ist nicht ganz so einfach. Wir waren ja dort auch vor Ort, wir haben dort auch geschlafen. Ich habe ja mit Gavi dann auch manchmal dann telefoniert. Das geht eben auch manchmal nur zu bestimmten Zeiten. Also es dauert auch ein bisschen, aber es ist machbar und möglich. Und wir haben auch durchaus den Kontakt, auch über den Guide in Kolumbien, dass wir das dort auch mit 1:1, also auch per Sprache noch rüberkriegen.
Gegen Ende des Gesprächs so ein paar Fragen, also dein Sohn hat es sicherlich sehr geprägt, aber dich bestimmt auch. Wenn du jetzt heute, um an den Ausgangspunkt zurückzukehren, durch den Supermarkt gehst, kannst du dann einfach noch eine klassische Rittersport oder Milka kaufen oder sagst du, nee, das mache ich nicht mit, oder dass du sagst, hier Angebot, nehme ich gleich 10 Schokoladen. Also hat das was mit dir gemacht?
Also ich war ja eh schon ein eckiger Esser. Also wenn man meine Frau fragt, bin ich ja ein bisschen sehr schwierig im Essen und ich tue schon lange nicht mehr. Die reine Milchschokolade ist auch nie so mein Ding gewesen. Ich war schon immer so der Bitterschokoladen-Fan. Aber man ist wirklich so weit, dass man einfach sagt, ja, auch wenn jetzt die Tafel 1 Euro kostet, guckt man drauf, dreht sie rum und man hat dann irgendwann, ich bin der Experte, aber man wird natürlich da schon ein bisschen belesener, wenn man sich damit auch mehr auseinandersetzt. Und dann kann man eben auch eine Zutatenliste eben auch lesen und dann nimmt man es halt nicht, weil man weiß, das ist einfach auf gut Deutsch nur Scheiß, was da drin ist. Also dann lässt man es lieber und dann nimmt man halt doch lieber was anderes mit. Und da komme ich immer gerne mit dem Ausspruch, es ist besser, eine Tafel zu genießen, als 10 zu fressen.
Das ist gut gesagt, müsste jetzt fast das Schlusswort sein, ist es aber noch nicht, denn immerhin ist ein Film mal rausgekommen. Der ist jetzt wie lang geworden etwa?
Der Film ist 52 Minuten, ist eine klassische Dokumentationsreihe, ist ein Roadmovie, wo wir sagen wir mal so die erste Stufe haben. Wir haben ja relativ viel Rohmaterial und wir haben jetzt einfach erstmal den Weg vorangetrieben, damit man sieht, wie lang ist der Weg, und deswegen auch klassisch der Name, der lange Weg der Schokolade.
Und der lange Weg der Schokolade, das schon mal zu vormerken, wir werden immer noch berichten, ihr werdet dann auch Plakate hängen sehen hier in Erfurt. Es wird sozusagen eine Sonderaufführung geben im Erfurter Sinister am Mittwoch, den 20. November um 19.30 Uhr. Und kannst du jetzt schon mal, es ist noch ein bisschen Zeit hin, aber du wirst ja da sein, logischerweise. Der Botschafter von Ecuador, aber gibt es denn noch andere, die angedacht sind, die dann Gäste sein werden? Du hast ja viele kennengelernt.
Also Alex ist natürlich auch mit da. Und
wichtig.
Ja. Wir wollen die Leute ja auch nicht stehen lassen, wir wollen auch Fragen beantworten, wir wollen das auch ein bisschen erklären, also ähnlich wie wir es jetzt hier auch machen, warum, weshalb wir das eigentlich gemacht haben, um die Leute ein bisschen mitzunehmen, auch zu sensibilisieren. Und es freut mich, dass bis jetzt die Zusage zumindest erstmal da ist, wenn nichts dazwischen kommt, weiß man ja politisch nie so genau, ist der Botschafter aus Ecuador und Kolumbien, dass die hier zugegen sein werden. Und ja, wir hoffen, dass wir unseren, wissen wir noch nicht, unseren neuen alten Ministerpräsidenten natürlich mit einladen können, mit dem wir ja auch vorher schon die Gespräche hatten, bevor wir die Tour unternommen hatten, der auch mit bei Alex in der Küche war, als wir das Projekt vorgestellt haben. In der Krümmer, auf der Krümmerbrücke.
Bodo Ramelow war in der Küche und hat
genau, Bodo Ramelow hat da mitgemacht und hat dann auch zugeguckt und wir haben hinterher noch zusammengesessen und haben das, was wir da gerade zusammen gebastelt haben aus der Schokolade, hatte dann aber dann noch eine Tasse Kaffee, dann auch wirklich noch ganz gemütlich da noch drüber gesprochen über die ganze Tour und meine, ist ja auch sehr affin dafür, das muss man auch schon sagen, gerade was darum geht, um bessere Lebensbedingungen und natürlich auch um die Bezahlung der Leute und auch die dann den ganzen Produkt auch beteiligt sind. Und natürlich sind es mein Team, die mich begleitet haben. Das ist natürlich ganz wichtig, meine Familie. Und es ist ja, wir müssen es ja mal ganz, ganz, ganz genau sagen. Wir haben ja bei der ganzen Planung reden wir davon, dass es ja 3 Jahre gedauert hat, bis wir endlich soweit waren. Und wir alle Genehmigungen hatten, gerade wer sich ein bisschen auskennt, wenn man mit einer Drohne im Grenzgebiet Ecuador-Kolumbien filmen möchte, ist es nicht ganz so einfach, überhaupt mit einer Drohne in solchen Gebieten zu filmen. Das ist eine super Aufgabe, dass man dort die Genehmigung bekommt. Auch in Gebäuden, in denen wir gefilmt haben, ist es nicht ganz einfach und bekommt man dann ja auch auf die Tag und auf die Zeit genau, dass man dann da nur filmen darf, wem man filmen darf. Also es ist nicht ganz einfach. Es ist, und ich habe da kein Team dafür, sondern das mache ich mit meiner Frau ja alleine. Und ich glaube, dann nimmt man schon relativ viele Leute mit, die auch wirklich da drum und dran sind. Und wenn man das mal so auf dem Haufen sieht, dann hat man ganz andere Respekt davor, wenn man vielleicht auch den Film sieht, ähnlich wie mit der Schokolade, wenn man sieht, wie weit der Weg der Kakaobohne ist.
Interessant, ne? 3 Jahre Vorbereitung, am Ende 52 Minuten. Also so ist es ja oft, ne? Also dass das immer so ist, dass man einen riesigen Aufwand hat und am Ende ist aber tatsächlich ein sehr bemerkenswerter Film entstanden. Ich konnte bislang nur den Trailer sehen, der aber schon sehr, sehr einladend ausschaut. Deswegen nochmal der Hinweis, unbedingt am Mittwoch vorbeikommen ins Erfurter Sinistar, 20. November. Wir werden vorher auch nochmal den einen oder anderen Beitrag dazu machen, weil das Thema ist, was viel hergibt. Übrigens auch, wenn du sagst, dein Sohn hat selber fotografiert, das riecht ja danach, dass er vielleicht auch mal eine Ausstellungen dazu macht oder dass man auch mal die Perspektive deines Sohnes, könnte man ja auch mal einen Film drüber machen, ne? Da gibt es ja, man kann es ja fortführendes Projekt, würde ich damit sagen.
Es ist auch angedacht. Also wir wollen natürlich jetzt erstmal raus, wollen das auch mal zeigen, wir wollen die Leute auch ein bisschen mitnehmen und auch, wie gesagt, interessanterweise haben wir eigentlich, wenn man das mal sich jetzt vorstellt, wir haben ja vor 3 Jahren der Film, der ist ja fertig geworden, ging ja auch noch eine gewisse Zeit hin, also wir reden hier von fast 4 Jahren, mit dem wir mit dem ersten Grundgedanken angefangen haben, dann waren wir unserer Zeit zum Thema Fridays for Future eigentlich schon voraus, wenn man das mal so ganz genau nimmt. Und ich glaube, wir treffen ja wirklich genau am Zahn der Zeit mit diesem Film und ich glaube, wir können dann unheimlich viele Leute begeistern. Und was mich natürlich auch immer wieder ein bisschen freudig erregt, ist ja eigentlich, dass wirklich immer mehr junge Leute auch für dieses Thema auch sensibilisiert sind, für die Nachhaltigkeit. Und dann geht es nicht nur darum, dass man sagen muss, ja, wir müssen ja alles abschaffen, aber wir müssen halt einfach ein bisschen mehr darauf achten, was wir tun und wie wir es tun. Und ich glaube, wenn jeder ein kleines bisschen dazu beiträgt, dann kann man echt auch was Großes erreichen. Ist ja nicht umsonst, der Tropfen hört den Stein. Und ich glaube, das ist ja auch hier so ähnlich, was wir hier eigentlich auch versuchen können zu erreichen. Und dass wir mehr Leute kommen, umso mehr freut es mich natürlich auch, wenn auch die Wertschätzung für unsere Arbeiten, für natürlich auch die ganze Planung dann am Endeffekt dann auch da ist.
Guido Kunze, ich bedanke mich für das Gespräch und dass du hier gewesen bist.
Danke.